Langes Leben hinter mir. Bin jetzt zurzeit als zur Ausbildung in der Elia Missionsschule in Sechselberg. Wir sind deswegen heute auch etwas zahlreicher unterwegs, weil ich Begleitung habe und von meiner Familie sind auch einige gekommen. Das ist auch sehr schön, weil wie ihr schon gehört habt, ist das heute meine erste Predigt. Und ja, ich wünsche und hoffe, dass es für euch ein großer Segen ist, für uns alle. Das Thema, was ich auf dem Herzen habe und was ich mit euch heute betrachten möchte, das sind Gedanken, die mich sehr beschäftigt haben die letzten Monate. Und zwar geht es um das Thema Entmutigung. Ich möchte euch zuerst mal eine Geschichte erzählen und auch dann kurz darauf eingehen, was Entmutigung ist, was sie mit uns macht und schlussendlich auch, wie gehe ich damit um? Wie drückt sich das aus? Wie gehe ich damit um? Ja, die Geschichte ist folgende. Am 29. April 2018 fand ein großes Drama statt auf der Haute Route. Das sind die Walliser Alpen. Das ist von Chamonix nach Zermatt eine Route im Hochgebirge, was eigentlich nur von erfahrenen Bergsteigern begangen wird. Es waren 10 Leute, die diese Route gegangen sind. Ein Bergführer, erfahrener Bergführer, auch bekannt, seine Frau und 8 Teilnehmer. Und die sind gestartet, das muss wahrscheinlich so am 25.04. gewesen sein. Man kann diese Route in 6 oder 8 Tagen gehen. Und dann von einer Hütte zur nächsten sozusagen. Ja, und die sind aufgebrochen. Alles war gut. Sie sind die ersten Hütten, haben sie erreicht. Und am 5. Tag fing das Drama an. Es war bekannt geworden, es wird einen Wetterumschwung geben. So um die frühe Nachmittagszeit. Und jetzt war die Frage, die der Bergführer und seine Gruppe besprochen haben, gehen wir weiter oder brechen wir ab? Und die waren nicht alle einer Meinung. Einer zum Beispiel war der Meinung, wir sollten abbrechen, wir sollten lieber wieder absteigen. Und ja, also das waren erfahrene Leute. Das war nicht so, dass das jetzt Anfänger waren. Die haben schon abgewägt, was sie machen sollen. Aber der Bergführer hat entschieden, wir gehen weiter, wir riskieren das, wir gehen weiter, wir schaffen das. Wir schaffen das, vor 14 Uhr an der nächsten Hütte zu sein, alles ist gut. Ja, um das kurz zu machen, die sind losgegangen und das Unwetter kam leider etwas früher als gedacht. Es wurde sehr neblig, sie sahen nur noch ein paar Meter weit. Es hat angefangen zu schneien und es ging ein sehr starker Wind. Es waren ganz, ganz üble Bedingungen und dann fing das an, dass sie die Orientierung verloren haben. Mehrmals, sie mussten 4-mal wieder umdrehen. Also die wussten teilweise überhaupt gar nicht mehr, wo sie waren. Das Navi hat nicht mehr funktioniert. Der hat ein Satellitentelefon dabei, das hat er erstmal gar nicht benutzt. Er hat keine Rettung angerufen. Die Hütte, wo sie hin wollten, da musste man sich nicht zwingend abmelden oder anmelden. Die wussten nicht, dass die jemanden erwarten. Sonst hätten die gewusst, da muss jemand kommen. Die kommen nicht, wir schicken Rettung los. Sie haben niemanden losgeschickt, weil sie es nicht wussten. Und das Ganze lief dann so, dass die immer erschöpfter waren, das ist klar. Es wurde langsam dunkel, es wurde immer kälter und die waren sehr erschöpft und haben diese Hütte gesucht. Und die haben die um ein Haar gefunden. Die haben dann geguckt nach einer Wasserleitung, die da eigentlich sein musste, wussten aber nicht, dass sie nicht am Wegesrand ist, sondern dass sie über einen Abgrund hing. Das waren auch Sachen, die waren einfach schlimm, die waren zum Verzweifeln sozusagen. Und ja, letzten Endes ist es darauf hinausgelaufen, dass diese Leute 550 Meter vor dieser Hütte die Nacht hereinbrach und sie um ihr Leben gekämpft haben. Der Bergführer hat sich nochmal aufgerafft mit seinen allerletzten Kräften, hat es aber nicht weit geschafft. auch nicht bis zu der Hütte. Und am nächsten Tag hat man diesen Bergführer im Schnee liegen gesehen. Dann sind die dahin und haben gedacht, dass was passiert. Dann haben die auch Leute winken gesehen. Ja, und dann haben die 7 Helikopter kommen lassen. Das waren eben auch Helikopter, die holen mussten. Ja, und von diesen 10 Leuten haben nur 3 überlebt. Alle anderen, auch der Bergführer, sind dabei ums Leben gekommen. Das war sehr dramatisch. Man kann sich das sogar angucken im Internet, die Geschichte. Wenn man die Details sieht, ist es sehr, sehr dramatisch, wie das abgelaufen ist. Ja, und jetzt ist die Frage, was hat das mit meinem Thema zu tun? Diese Menschen müssen furchtbar entmutigt gewesen sein. Was ist Entmutigung? Entmutigung kommt von dem Wort Mut und bedeutet, sich mühen, starken Willen sein, heftig nach etwas streben. Was verstehen wir meistens darunter? Schwäche überwinden. Vorwärts gehen, trotz drohender Gefahren, Ängste überwinden, obwohl vielleicht eine Niederlage droht. Das verstehen wir unter Mut. Wenn einer mutig ist und vorangeht und trotzdem, egal was kommt, er geht vorwärts. Und entmutigt sein heißt, diesen Mut teilweise oder ganz zu verlieren. Ja, dieses Bergsteiger-Drama zeigt auch viele Aspekte von Entmutigung. Was führt zu Entmutigung? Entmutigung kann durch Überschätzung zustande kommen. Wir überschätzen unsere Kräfte, wir überschätzen unsere Fähigkeiten und das kann zu Entmutigung führen. Mangelndes Vertrauen. Ein Mitglied war dafür abzubrechen. Aber es war nicht dieses große Vertrauen in das Team oder in den Führer oder gegenseitig da, dass sie gesagt haben, wir gehen lieber nach der Stimme der Vernunft. Nein, sie sind weitergegangen und ja, das war auch ein Teil. Unvorhersehbare Schwierigkeiten. Wie oft haben wir in unserem Leben unvorhersehbare Schwierigkeiten? Dass wir gar nicht wissen, wer weiß, was morgen passiert? Keiner weiß es. Und wenn Dinge passieren in unserem Leben und wir stehen da und wir wissen nicht weiter, dann sind wir oft entmutigt und denken, ja, was mache ich jetzt bloß? Was soll jetzt daraus werden? Wie komme ich damit klar? Ja, und falsche Entscheidungen. Es wurden falsche Entscheidungen getroffen. Wie oft treffen wir alle falsche Entscheidungen in unserem Leben, dass wir denken, wir müssen jetzt handeln? Und entscheiden uns, dies oder das zu tun, aber es ist auf jeden Fall besser, sich Rat zu holen. Und es gibt eigentlich nur einen, der uns perfekten Rat geben kann, aber manchmal ist es auch hilfreich, einen Fachmann zu fragen, wie jetzt andere Bergführer. Es war zum Beispiel auf der Hütte, wo sie zuerst stationiert waren, auch ein anderer sehr guter Bergführer. Der hat abgeraten. Der ist nicht dahin weiter. Oder nee, die sind früher aufgebraucht. Auf jeden Fall, den hat es nicht erwischt. Also man kann sich auch beraten mit anderen, die kompetent sind. Aber letzten Endes, ja, muss das jeder selber entscheiden. Deswegen der Psalm, den ich auch den Kindern vorhin gesagt habe. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten. Hätten diese Bergsteiger Gott gebeten, hätten sie ihn zu ihm gebetet, denn sie sagt, Herr, wir sind hilflos, wir haben uns falsch entschieden, wir wissen nicht weiter, wir sehen nichts, wir wissen nicht, wo wir sind, wir brauchen deine Hilfe. Hätte Gott sie überhört? Hätte er ihr Gebet überhört? Was hat das für Auswirkungen? Was hat es auf uns für Auswirkungen, wenn wir entmutigt sind? Tja, wir können angstvoll sein, voller Verwirrung, voller Ratlosigkeit. Wir wissen einfach nicht weiter. Wir haben Angst, was kommt. Wir wissen nicht, was wir tun sollen. Es kann führen zu Unzufriedenheit, zu Vorwürfen, Schuldzuweisungen, dass wir einfach irgendwen brauchen, der ist schuld, dass es jetzt so ist. Resignation, Handlungsunfähigkeit, Aufgabe. Wir sind an einem Punkt, wo wir einfach sagen, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Ich gebe auf. Ich lasse alles liegen und stehen. Und zu guter Letzt gibt es auch noch Wut, Aggression, Depression. Weil ich so entmutigt bin, weil ich nicht weiter weiß, weil mir alles abhanden gekommen ist, werde ich depressiv und sehe in allem keinen Sinn mehr, habe keine Hoffnung mehr. Ja, ich habe noch eine zweite Geschichte für euch. Die kennt ihr alle, das Volk Israel, als es ausgezogen ist aus Ägypten. Der Mose hat von Gott ganz klar gesagt gekriegt, wo er hingehen soll. Aber das Volk Israel musste ihm folgen und ihm glauben. Der Mose wusste, er zieht in Gebiet, es wird schwierig. Rechts Berge, links Berge, vorne das Meer. Ja, und Gott hat auch gesagt, der Pharao wird euch auf den Fersen sein. Und genau so war es. Ein Millionenvolk hat Gott aus der Gefangenschaft rausgeführt, aber sie sind in eine Situation gekommen, wo sie nicht mehr wussten, was sie machen sollten. Und die waren entmutigt, das sage ich euch. Es war eine aussichtslose Lage und jetzt, wie war die Reaktion von dem Volk? Was haben sie gemacht? Sie sind hergegangen und haben Mose angeklagt und haben gesagt, du bist schuld. Wären wir bloß in Ägypten geblieben, hätten wir mal nicht auf dich gehört. Wären wir lieber dort geblieben, wir hätten auch da sterben können. Daher wären wir lieber als Sklaven dort geblieben, als dass wir hierher gezogen. Und jetzt müssen wir hier umkommen. Das ist Entmutigung vom Feinsten, das sage ich euch. Also die waren wirklich voller Angst und haben resigniert und wussten nicht weiter. Und was hat Mose gemacht? Hat Mose dem Ganzen zugestimmt? Hat er auch in dieses Horn geblasen? Hat er auch gesagt, das war jetzt aber echt schlecht. Nein, Mose hat gar nicht so reagiert. Er hatte einen Auftrag. Gott hat ihm gesagt, dass er das machen soll. Und das wusste er. Und er hat gesagt, hier sind wir, Vater im Himmel, was sollen wir tun? Und Gott hat gesagt, nimm deinen Stab und halte den ins Wasser. Und Mose hat nicht gezweifelt. Er war nicht entmutigt, er hat Gott geglaubt, er hat so viele Erfahrungen vorher gemacht gehabt, er wusste, wenn Gott das sagt, der macht das auch. Und er hat seinen Stab in das Wasser gehalten und das Meer hat sich geteilt. Ihr kennt die Geschichte alle. Ja, dann gibt es noch eine Geschichte. Es gibt noch die Geschichte, also es gibt viele Geschichten in der Bibel. Aber was da bezeichnend war, war eben, dass Mose Gott vertraute und mutig gehandelt hat. Und die andere Geschichte, die ich für euch heute habe, ist der Elia. Den kennt ihr auch, die Geschichte. Wo er vor der Königin Isabel geflohen ist. Isabel, diese gottlose Königin, die den Ahab praktisch so verführt hat und das ganze Volk Israel von Gott weggebracht hat, zum Götzendienst verführt hat, die Dinge gemacht hat, über die wir gar nicht reden wollen. Die waren so schlimm. Ich möchte gar nicht wissen im Detail, was die alles gemacht haben. Und Gott hat den Elia beauftragt gehabt und hat gesagt, geh hin und sag dem König, es wird kein Regen mehr fallen. Und der Elia hat sich sofort aufgemacht und ist gegangen. Der hat sofort gehorcht, der hat keinen Zweifel gehabt. Die Geschichte ging weiter, ihr wisst es, Gott hat sich offenbart. Er hat ein Wunder getan, das war so beeindruckend, dass das ganze Volk flach lag und Gott angebetet hat. Er hat gesagt, du bist der Gott, du bist unser einzig wahrer Gott. Und diese Baalspriester und diese Menschen, die das Volk Israel in die Irre geführt haben, die haben ihr Leben verloren. Aber die Isabel, die war stinksauer. Die war so böse, die hat gesagt, das wirst du mir büßen. Du wirst derjenige sein, der genau das jetzt zu erfahren kriegt, was du mit meinen Baalspriestern gemacht hast. Und das hat der Elia ja zu hören gekriegt. Und obwohl er gerade dieses Wunder erlebt hat und diese Bestätigung von Gott erlebt hat, hat er allen Mut verloren. Er hat Angst gekriegt, der ist abgehauen. Der ist um sein Leben gelaufen. Der ist so lange gelaufen, wie er nur konnte und hat sich versteckt. Ja, der war entmutigt. Und was hat Gott gemacht? Er hat ihn gefunden. Ein Engel kam zu ihm, hat ihn gestärkt, hat ihm was zu essen, zu trinken gegeben. Der hätte sonst, der wollte sterben, hat selber gesagt, er wollte sterben. So entmutigt war der. Dann hat er erstmal geschlafen. Und dann kam der Engel nochmal und hat ihn wieder gestärkt. Und dann hat Gott zu ihm gesprochen, hat gesagt, Elia, was machst denn du hier? Ja, und dann hat er ihm das eben gesagt, das ist, ich kann das jetzt nicht, das ist zu viel. Hat er ihn gestärkt und hat gesagt, geh, ich habe für dich einen anderen Auftrag. Du kannst Könige krönen, du kannst an deiner Stelle neuen Propheten erküren. Das ist jetzt deine Aufgabe. Geh und ich bin mit dir. Und er hat ihn gestärkt und der Elia ist vorangegangen. Er hat wieder Mut gekriegt. Ohnmacht, Schwäche und Unfähigkeit anzuerkennen, das ist bitter. Wer gibt schon gerne zu, dass er schwach ist, dass er unfähig ist, dass er ängstlich ist, dass ihm die Felle davonschwimmen? Wer gibt das schon gerne zu? Und was ist dann wichtig? Wichtig ist, Gott zu vertrauen. Wenn wir entmutigt sind, dann ist es finster um uns her. Wir sind orientierungslos und um uns ist dichter Nebel, so wie bei den Bergsteigern. So fühlst du dich, wenn du total entmutigt bist. Wir fühlen unsere Hilflosigkeit, unsere Ohnmacht und jetzt kommt es drauf an. Entmutigung fordert eine Entscheidung. Das ist elementar. Dabei kann es nicht bleiben. Entweder ich gebe nach und ich gehe drauf, oder ich entscheide mich, etwas zu tun. Ich habe die Wahl. Gott sagt zu dir, ich bin dein Arzt, nimm diese Medizin oder vertrau mir. So, jetzt ist die Frage, was mache ich? Gott sagt, sei mutig, vertrau mir. Nimm den Weg an, den ich für dich habe. Nimm die Medizin an, die ich für dich habe, auch wenn sie bitter ist, aber die ist gut für dich. Die heilt dich. Das, was du gerne machen möchtest, klingt erstmal gut, aber es wird dich nicht heilen. Und Gott sagt, vertrau mir und nimm diesen Weg an, auch wenn er schwierig ist, auch wenn es weh tut, auch wenn du es nicht verstehst. Nimm diesen Weg an des Leides. Nimm den Weg an der Charakterprüfung. Du triffst die Wahl. Gott zwingt nicht. Ohne deine Zustimmung kann er nichts tun. Das ist nicht sein Charakter. Gott würde niemals jemanden etwas aufzwingen. Wenn du nicht Ja sagst, macht er nichts. Also wenn ich in so einer Phase bin, und ich kämpfe und ringe und weiß nicht, was ich tun soll, dann muss ich mich entscheiden, gebe ich dem Ganzen jetzt nach, gebe ich meinen Gefühlen nach, stürzt über mir die ganze Welt zusammen oder schmeiße ich mich vor Gottes Füße und klammer mich an ihn und sage, hilf mir, Herr, hilf meiner Schwachheit auf, hilf mir in deiner Gnade, vergib mir meine Schuld, meine Sünde und hol mich aus diesem Dilemma raus. Vertraust du seiner Allmacht, seiner Liebe, seiner Weisheit, dass er die Oberherrschaft hat über dein Leben? In solchen Momenten kommt es darauf an, wie entscheidest du dich? Was ist wichtig? Das Gefühl oder der Verstand? In Sprüche 3, Vers 5 und 6 steht, vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und vertraue nicht auf deinen Verstand. Ja, was jetzt? Soll ich auf meinen Verstand vertrauen oder nicht? Was ist wichtig, das Gefühl oder der Verstand? Es gibt Momente, da ist es nur wichtig, Gott zu vertrauen und nicht die Umstände, das, was vor mir steht, auf mich wirken zu lassen und voller Angst zu sein und sagt, die Umstände sagen, mein Verstand sagt, das ist der Untergang. Oder mein Verstand sagt, das ist mein Ruin. Wenn ich den Weg gehe, dann bin ich hinterher ruiniert. Dann ist mein Geschäft kaputt, dann ist mein Leben kaputt, dann ist meine Gesundheit kaputt, was auch immer. Ja. Gott stellt mich auf die Probe durch solche Situationen. Auf die Probe? Ja. Er will meine Ernsthaftigkeit prüfen. Ich bin ein heulendes Elend, möchte weglaufen, aufgeben, alles wegwerfen, fühle weder Dankbarkeit noch Liebe. Ich fühle eigentlich gar nichts mehr. Diese Situation hatte das Adventvolk 1844. Ihr kennt die Geschichte wahrscheinlich alle nur zu gut. Alle haben erwartet, Jesus kommt wieder. Alle hatten ihr Leben darauf eingestellt. Die waren vorbereitet. Die haben ihre Jobs aufgegeben. Die haben ihre Häuser verkauft, ihre Ländereien. Die haben ihr ganzes Leben Gott geweiht und die haben auf diesen Tag hin gewartet und gefiebert und sich gefreut, er kommt wieder und alles geht zu Ende. Jesus kam nicht. Ihr wisst es. Was für eine riesige Enttäuschung. Eine Flut von Entmutigung ist über alle hinweggeschwappt. Alles war umsonst. Und der Spott derer, die das alles beobachtet haben, das könnt ihr euch vorstellen, wie die sich erhoben haben. Schaut euch doch mal an, ihr seid solche Deppen. Ihr habt alles aufgegeben, ihr seid Fanatiker, ihr seid Spinner, guckt euch doch mal an. Was habt ihr denn gewonnen? Und wo ist denn jetzt euer Jesus? Wo ist er denn? Und was macht ihr jetzt? Das ist bitter. Schwester Weitz schreibt dazu im Schatten, vom Schatten zum Licht. Gott wollte sein Volk prüfen. Seine Hand verdeckte einen Fehler bei der Auslegung der prophetischen Zeiten. Gott aber hatte sein Ziel erreicht. Er prüfte die Herzen derer, die Vorgaben auf Christi Wiederkunft gewartet zu haben. Unter ihnen waren viele, die von keinem höheren Beweggrund als von Angst getrieben wurden. Ihr Glaubensbekenntnis hatte weder ihre Herzen noch ihren Lebenswandel beeinflusst. Sie gehörten zu den Ersten, die über den Schmerz der wahrhaft Gläubigen spotteten. Da hat der liebe Gott die Spreu vom Weizen getrennt. Er hat es bewusst zugelassen, um klarzumachen, nicht alle, die bei so einer Bewegung mitmachen, sind wirklich mit dem Herzen dabei. Wir werden auch geprüft. Wir werden jetzt geprüft. Wir werden heute geprüft. Wir stehen unmittelbar vor der Wiederkunft Jesu, vor der größten Herausforderung aller Zeiten. Denn solche Zeiten, die vor uns liegen, hat es noch nie gegeben, schreibt Schwester Weid. Ja. Wenn ich so entmutigt bin, dann kann ich mich vor Gottes Füße schmeißen und sagen, lass mich nicht los, gib mir Glauben, schenk mir deinen Frieden, vergib mir. Wir haben oft Dinge in unserem Leben, die uns von Jesus trennen, die uns aufhalten, die unseren Verstand umnebeln, die uns zu Fall bringen. Aber wir können zu ihm kommen und wir können ihn bitten, lass mich nicht los. Als ich 18 Jahre alt war, habe ich das zu Gott gesagt. Egal was in meinem Leben passiert, bitte lass mich nie los. Er hat mich nicht losgelassen. Wieder Paul auf dem Dach. Der Onkel Paul auf dem Dach, der hat gebetet und der Rettungshubschrauber kam und sie haben ihn gerettet. Jesus lässt uns nicht los, wenn wir das nicht wollen. In Hebräer 13, Vers 5 steht etwas sehr Gutes. Das möchte ich mit euch zusammen aufschlagen, wer eine Bibel dabei hat. Hebräer 13, Vers 5 steht: Ich will dich nicht aufgeben und dich niemals verlassen. Das ist eine starke Verheißung. Verheißungen sind immer an Bedingungen geknüpft, aber wenn Gott etwas verspricht, dann sind das Zusagen, die er hält. Und wenn er sagt, dass er uns nicht verlässt, dann tut er das auch. Er wird uns nicht verlassen. Es kommt ganz auf uns drauf an, wie wir uns entscheiden. Warum folgen wir ihm denn? Warum sind wir denn in der Adventgemeinde? Warum sind wir denn heute hier? Weil alles so schön ist? Wegen der netten Geschwister? Weil man da so seine Zusammenkünfte hat? Andere gehen in den Fußballclub oder in den Tennisverein oder in den Musikverein. Wir sind halt die Adventgemeinde. Ist das der Grund, warum wir hier sind? Prüfen wir alles. Studieren wir selber. Forschen wir nach, dass wir wissen, was wir tun, damit unser Verhältnis zu Gott stimmt. Nicht, weil andere das gesagt haben, weil das die Familie erwartet, weil die irgendwelche anderen Menschen irgendwelche Forderungen, Vorstellungen von uns haben. Nein, es ist wichtig, was wir wissen, was wir tun und warum wir es tun. Legen wir alles in Gottes Hände, und das heißt wirklich alles. Unsere Planungen, unsere Geschäfte, unsere Hobbys, unsere Bequemlichkeit, unser ganzes Leben, unsere Gesundheit, alles. Einfach alles in seine Hände. Setzen wir unsere Prioritäten unter Umständen besser neu? Ja, was ist das Gegenteil von Entmutigung? Das wisst ihr, das ist die Ermutigung. Jesaja 41, Vers 10. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Habe keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich. Ja, ich helfe dir. Ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Er ist der Retter, der dich hält an seiner Hand, wenn du nicht loslässt. Der rettet dich. Wir bekommen Ermutigung durch Gottes Wort, durch Gebet, Gebet mit anderen, weil das oftmals so wichtig ist, wenn wir in so einer Verfassung sind, in so einer Situation. Wie wichtig ist es manchmal, dass jemand vorbeikommt, aus welchem Grund auch immer, und die Not erkennt und mit dir ein Gebet spricht. Und schon geht's wieder weiter. Schon kriegst du wieder neue Stärkung, neuen Mut, neue Kraft. Und es geht wieder ein Stück weiter. Es gibt einen Gegenspieler. Satan gefällt das alles nicht. Sein erklärtes Ziel ist es, er will uns allen Mut nehmen. Er ist unser Feind. Er will alles zerstören, uns jede Hoffnung, jede Zuversicht. Er will nicht, dass wir mit neuem Glauben, mit neuer Zuversicht vorangehen und schon gar nicht, dass wir unser Leben in Gottes Hände geben. Das ist das, was er überhaupt nicht möchte. Im Gegenteil, er wird alles tun, um uns immer wieder in diese Situation auch zu führen, dass wir nicht mehr wissen, wie wir weitermachen sollen, wo unser Halt ist. Ihr kennt vielleicht, nicht alle, aber ihr kennt das Beispiel mit dem schmalen Weg. Das war eine Vision, die die Ellen White hatte, wo die Masse in einem rasenden Zug dahin rast und die da drauf sind, johlend und feiernd und lieben das Leben und es ist alles so toll. Aber sie rasen in Abgrund und sie wissen es nicht. Der Zugführer ist Satan. Und dann gibt es eine Gruppe, die bei weitem nicht so groß ist. Und die gehen fernab einen kleinen Weg. die gehen ihn bergauf. Es ist ein kleiner, ein schmaler, ein steiler Pfad. Der ist schwierig. Der fordert ja alles von dir. Das ist mühselig. Es ist auch schön, aber es ist mühselig. Es ist wirklich ein Anstieg. Es ist nicht so, dass das alles dir einfach auf dem Silbertablett präsentiert wird. So läuft das nicht. Es ist ein Kampf. Und du musst alles hinter dir lassen. Du musst bereit sein, alles hinter dir zu lassen. Diesen Weg wirst du zum Schluss keinen Ballast mehr dabei haben, nichts mehr tragen. Das kannst du gar nicht, weil kein Platz mehr da ist. Du hast zum Schluss nicht mal mehr Schuhe an. Und dann kommt die Entscheidung. Da ist eine Sache. Es gibt nur noch eine Möglichkeit. Du kannst nichts anderes mehr tun. Es gibt noch ein Seil. Das ist das Seil des Glaubens. Und an das musst du dich klammern und mit dem musst du rüberschwingen und dann bist du gerettet. Aber das ist ein Glaubensakt. Da hast du keine Sicherheiten. Das machst du im vollen Vertrauen und Glauben, dass Gott dieses Seil hält und dass er dich rüberrettet. Und da kommt es drauf an, wie wir bis dahin unser Leben geführt haben. Haben wir Erfahrung gemacht? Haben wir unser Leben Gott gegeben? Sind wir jeden Schritt mit ihm gegangen und haben wir gelernt einfach, wie es uns geht und wie er uns da rausgeholfen hat, wie er uns in dieser Situation immer wieder geschnappt hat und rausgezogen hat und weitergeholfen hat. Ich sag's euch, ich habe angefangen mal überlegen in der Bibel, wie viele Glaubensväter waren wohl in dieser Situation Liebezeit. Die ganze Bibel ist voll davon. Der Jakob hat seinen Bruder und seinen Vater betrogen gehabt, der war auf der Flucht. Was glaubt ihr, wie der entmutigt war, und zwar aus eigener Schuld? Das ist das Schlimmste, was es gibt, wenn du weißt, ich habe selber versaubeutelt. Ich bin derjenige, der es falsch gemacht hat. Und du weißt, du kannst nicht mehr zurück. Und wer weiß, wie es weitergeht, die Zukunft, alles ist vage. Du weißt gar nicht, und Gott hat ihm gezeigt, ich vergebe dir und ich bin bei dir und ich werde auch weiterhin mit dir sein. Der Josef ist ein junger Mann gewesen, blutjung, und wird von den eigenen Brüdern als Sklave verkauft. Ich weiß nicht, ob wir uns das so richtig vorstellen können, was das bedeutet. Dass erstmal die Brutalität von den eigenen Geschwistern in so ein Loch reingeschmissen zu werden, da hätte er eigentlich drin sterben, verrecken sollen. Das ist schon übel. Also das kann sich keiner vorstellen, wenn deine eigene Familie so mit dir umgeht. Und der Ruben wollte nicht so sein und hat gedacht, ich rette ihn nachher wieder, aber dann kam da die Karawane. Dann haben die den eigenen Bruder als Sklaven verkauft. Das war für den Israeliten so ziemlich das Schlimmste. Und da könnt ihr euch vorstellen, wie der entmutigt war. Da war seine Heimat, da war seine Familie, sein Vater. Und er war als plötzlich von einem Tag auf den anderen Sklave und auf dem Weg in eine ungewisse Zukunft im Land. Er hatte keine Ahnung, was Gott da draus macht. Das wussten die alle nicht. Und Gott hat ihn durch viel Leid noch gehen lassen. Aber er hat seinen Charakter entwickelt durch dieses Leid. Und er hat ihn gerettet. Und er hat ihm neue Hoffnung, neuen Mut gegeben. Der Jakob hat sich erinnert, wie es seinen Vorvätern gegangen ist und hat sich gesagt, und genau den Weg will ich auch gehen. So will ich es auch machen. Und das ist auch so was Wichtiges, wenn wir uns erinnern, wenn wir Vorbilder haben, wenn wir wissen, jemand hat den Weg beschritten und er wusste, wie es geht und er kann uns sagen, wie er da rausgekommen ist. Deswegen sollen wir Zeugen sein für andere. Jona, der sollte nach Ninive gehen und sollte da das Volk und den König warnen. Der hat gewusst, was das für Leute sind in Ninive. Das war kein leichter Auftrag. Das war nicht so, geh mal hin und erzähl denen mal was und kannst wieder gehen. Der hat gewusst, die würden ihn umbringen. Das waren keine guten Menschen da. Und der ist erstmal stiften gegangen, der ist abgehauen, der hat Angst gehabt, der hat Panik gekriegt, der hat nicht gewusst, was. Der war entmutigt. Und was hat Gott gemacht? Also ich möchte nicht in dem Bauch von einem Fisch sein. Also ich weiß nicht, ich kann mir sowas gar nicht vorstellen, wie extrem diese Situation gewesen sein muss und wie er gefleht hat und Gott hat ihn befreit. und hat gesagt, geh dahin und mach das. Und dann hat er gemerkt, Gott ist mit ihm und was das bewirkt hat in dieser Stadt. Gott hat gewusst, das muss jetzt sein. Das ist wichtig, nicht um ihn zu opfern, sondern weil diese Stadt sich bekehrt hat und dieser König. Ja, da gibt es noch mehr. David, ihr kennt die Geschichten, was auch so toll ist. Die Jünger, wir hatten es heute schon davon. Als Jesus gestorben war und ist wieder auferstanden, was waren die entmutigt? Die haben gedacht, Jesus kommt und nimmt sein Reich ein. Und alles wird gut. Er besiegt die Römer und alles wird gut. Er befreit uns. Tolle Sache. Und dann hängt er am Kreuz und opfert sich selbst. Die haben die Welt nicht mehr verstanden. Die haben nicht begriffen gehabt, was Jesus ihnen versucht hat, vorher klarzumachen, zu erklären. Das haben die nicht richtig verstanden. Und sie haben das ganze Leid mitgekriegt und die haben Angst gehabt. Die haben sich eingeschlossen. Die haben gedacht, wenn es dem so gegangen ist, wir sind seine Jünger, wir sind die Nächsten. Die kommen und werden uns jetzt auch umbringen. Also das war keine einfache Situation, was die da hatten. Ja, und dann kam Jesus und hat ihnen alles erklärt. Und hat sie gestärkt. Und er hat sie so sehr gestärkt, dass sie dann bereit waren, ihr Leben freiwillig zu geben. Vorher hatten sie Angst, es zu verlieren. Und dann haben sie den Heiligen Geist gekriegt und dann waren sie bereit, alles zu geben. Egal, was es war, ihre Gesundheit, ihr Leben, alles. Ja. Das waren Überwinder. Und in der Bibel stehen von ihnen diese großartigen Zeugnisse, die uns auch zeigen, diese Menschen waren Menschen wie du und ich. Die hatten die gleichen Charakterschwächen, die waren genauso fehlerhaft und die waren auch entmutigt. Aber es waren Überwinder. Sie haben sich entschieden, Gott zu vertrauen, Gott zu gehorchen. Jesus kennt den Weg. Er hat die perfekte Navigation. Seine Navigation fällt nicht aus. Was ist jetzt unser Part? Was macht er? Was machen wir? Glauben, Vertrauen. In Hebräer 10, Vers 35 bis 39, wenn ihr das mit mir noch aufschlagen wollt. Hebräer 10, Vers 35 bis 39. Da steht: So werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Denn standhaftes Ausharren tut euch Not, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung erlangt. Denn noch eine kleine, ganz kleine Weile, dann wird der kommen, der kommen soll, und wird nicht auf sich warten lassen. Der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Doch wenn er feige zurückweicht, so wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben. Wir aber gehören nicht zu denen, die feige zurückweichen zum Verderben, sondern zu denen, die glauben zur Errettung der Seele. Jesus bringt uns sicher nach Hause. Amen.